Wenn ich jetzt sage, dass ich mich bei Mord und Totschlag besonders wohlfühle, dann kommt das vielleicht schräg rüber, aber es geht in die Richtung.
Nachts im Buchladen ist heute am Schreibtisch, und zwar an einem Krimi-Schreibtisch, am Schreibtisch von Sabine Schulze-Konova in Mersch. Seit 2012 veröffentlichst du Krimis. Wie bist du da überhaupt zugekommen, zu schreiben und Krimis zu schreiben?
Eigentlich durch einen Zufall und durch einen Unfall. Also einmal wollte ich eine Doktorarbeit ursprünglich schreiben, hatte nach der Geburt meiner Tochter wieder angefangen zu arbeiten, fand das irgendwie ein bisschen langweilig und habe dann Exposé und all so ein Kram fertig gemacht und festgestellt, dass das wissenschaftliche Arbeiten mich total gelangweilt hat. Und dann kam mein Mann um die Ecke und meinte, ich erzähle ja immer Geschichten und die wären auch gar nicht alle wahr und das sollte ich doch mal irgendwie als Handwerk weiter verfolgen. Dann habe ich mich reingekniet, habe das andere ad acta gelegt sozusagen, das wissenschaftliche Arbeiten, habe alles abgebrochen, habe dann nochmal ein Fernstudium auch gemacht und ja, und als dann ein schlimmer Reitunfall kam, der mich so ein bisschen in den Rollstuhl brachte für ein paar Wochen, Monate, da hatte ich auf einmal mehr Zeit, als mir lieb war und da habe ich tatsächlich mit dem ersten Roman angefangen. Der wurde dann aber als drittes erst veröffentlicht.
War das denn so, dass du sofort eine Idee hattest oder dass du einfach ein leeres Blatt hattest und dann kam es aus dir rausgesprudelt und irgendwann ist daraus eine Geschichte zusammengepuzzelt worden?
Ich habe eigentlich schon immer eine Idee, die startet entweder mit einer Figur, die mir im Kopf rumschwirrt, oder mit einem Ereignis, was ich verwursten möchte. Und das war damals bei dem ersten Manuskript, was ich erstellt habe, war das tatsächlich die Indianerausstellung im Naturkundemuseum in Münster. Da war ich damals zur Eröffnung, hatte gedacht, Mensch, wenn da jetzt was passiert wäre, dann wären die Indianer ein bisschen länger geblieben. Und ja, so entstand das.
Ach, das heißt, Rote Schatten über Münster, der Münsterkrimi, das war das Erste, was du geschrieben hast.
Genau, das war das erste Manuskript, was ich eingereicht habe. Und dann hatte mir ein Verleger, der hatte mir dann auf einer Messe gesagt, also das sollte ich als Debüt nicht mit 500 Seiten probieren, da sollte ich mal eher was Kleines, Knackiges schreiben, weil das würde es würde einfach keinen Sinn machen, mit so einem großen Projekt als unbekannter Autor da aufzutauchen, das würde keiner wagen und dem gefiel das aber gut und er sagte, man soll mal was Kleines, Knackiges. Und daraufhin habe ich dann das Manuskript zu Todgeweiht im Münsterland geschrieben. Und das hat ja dann Gott sei Dank auch geklappt.
Ist das denn so, dass das die Region ist, die dich immer prägt? Also weil du hast ja zuerst mal verschiedene regionale Krimis geschrieben und hast einen auch über Oelde geschrieben. War das so ein Setting, was dich inspiriert hat, dazu einen Krimi daraus zu basteln?
Ja, ich habe schon gleich zu Beginn gelernt, schreiben Sie über das, was Sie gut kennen. Und das Münsterland mag ich total gerne. Vor allem, ja, als wir dann nach Drinsteinfurt gezogen sind, stellte ich fest, das ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe ja in eine Großbauernfamilie eingeheiratet. Also das Münsterland ist geprägt auch durch große Höfe, durch die Reiterei, durch alles Mögliche. Und eben auch durch so bestimmte skurrile Personen, Persönlichkeiten, Charaktereigenschaften des Münsterländers, des Westfalen. Und ich finde, die kann man wunderbar in Büchern auch irgendwie vorkommen lassen.
Und dann ist halt einfach auch die Vorstellung so genau, dass man weiß, wovon man schreibt, ne?
Man fühlt sich da sicher, ne, in diesen Bereichen. Ich kenne diese ganzen Städte, über die ich geschrieben habe. Und ich kann da mal eben hinfahren, ich kann dann Kaffee trinken, durch die Straßen ziehen. Und den Flair einfangen, ne? Als wenn ich jetzt über München oder irgendwas schreibe, da habe ich keine Ahnung von.
Okay, das Flair, das kann ich mir vorstellen, aber wie ist das, wenn man einen Krimi schreibt, hast du auch immer sofort im Kopf, wer der Täter ist oder entsteht das manchmal beim Schreiben?
Das entsteht immer beim Schreiben. Ich habe tatsächlich die Figuren und vielleicht noch irgendeinen Vorfall wie das Wolfsvorkommen in Oelde. Ich meine, der ist ja da tatsächlich gesehen worden. Oder die Indianer, die im Naturkundemuseum waren. Alles darum entwickelt sich wirklich beim Schreiben. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, dann treffe ich diese Personen, die ich vorher entwickelt habe. Die leben für mich auch irgendwie eine Zeit lang mit mir. Und die erzählen mir das dann. Und ja, dann ist man manchmal selber sehr überrascht, wo so eine Story hingeht.
Aber ist das dann nicht bei so einem Krimi auch gerade eher, der muss sich ja zum Schluss irgendwie zusammenpuzzeln, dass man dann hinterher, wenn man auf einmal einen Täter werden lässt, den man selbst als Autor gar nicht auf dem Schirm hatte, dass man dann nochmal die Anfänge verändern muss, weil man hier und da ein Detail einbringen muss, damit es am Ende passt?
Ich habe eher umgekehrt das Gefühl, dass sich das genau dahin entwickelt und ich das vielleicht vorher erst durch die Ermittlungen dann aufgedeckt habe. Also ich lese natürlich ganz, ganz viel Korrektur. Das heißt, alle 10, 20 Seiten fange ich wieder von vorne an, dass ich das wirklich auch immer im Blick habe mit dem roten Faden. weil ich ja kein besonderes Gerüst habe. Aber nee, ich habe wirklich den Eindruck, ja, klar, glasklar, der war's. Ne? Also das ist dann so ein Aha-Erlebnis.
Also du bist selbst der Kommissar quasi in dem Moment.
Ja, bestimmt.
Und du machst das aber nebenbei. Du hast noch einen Hauptberuf. Du bist Pädagogin, Therapeutin. Und das Schreiben, das kommt nebenbei. Nimmst du dir da immer vor, so und so viel möchte ich gerne schreiben? Oder ist es einfach so, wenn du die Idee einmal gehabt hast, dann kommt es einfach so aus dir rausgeschrieben, dass du nebenbei dir die Zeit nimmst?
Ich glaube, man kann Kreativität auch ein bisschen trainieren. Also ich habe tatsächlich auch bestimmte Zeiten, an denen ich am Schreibtisch sitze. Und ich glaube, mein Kopf weiß das dann auch immer. Jetzt ist wieder Treffen mit den Figuren, jetzt muss ich den Fall ermitteln. Und ja, dann schreibe ich. Ich stelle mir eigentlich nicht unbedingt so ein Limit, ich muss das Buch bis dann und dann fertig bekommen oder ich muss heute so und so viele Seiten schaffen. Ich habe das mit dem Hauptberuf ein bisschen reduziert auch und dann hat sich aber noch was anderes drumherum entwickelt, wo ich auch als Therapeutin noch mal ein paar Stunden im Hospiz und auf einer Palliativstation arbeite. Ich müsste eigentlich was reduzieren. Also ich merke gerade schon, dass ich ziemlich in Zeitnot gerate. Aber ich weiß immer nicht, was ich davontreten soll.
Vor allen Dingen hört sich das bei dir so an, als wenn du auch gerne schreiben magst. Also es gibt ja Leute, zum Beispiel mit Ronja von Rönne habe ich mal ein Interview geführt, die hat gesagt, sie hat gern was fertig geschrieben, aber das Schreiben an sich findet sie eigentlich schrecklich.
Nein, also ich bin ja dann drin in den Geschichten und da ich nicht weiß, wie es ausgeht, glaube ich, dass ich ganz ursprünglich erstmal nur für mich schreibe und mir diese Geschichte erzähle und das total genieße, da mit drin zu sein.
Jetzt ist ja so, die ersten Krimis hast du noch bei regionaleren, kleineren Verlagen veröffentlicht und im letzten Jahr hast du dann deinen ersten Dänemark-Krimi veröffentlicht. Auch nicht als Sabine Schulze Gronova, sondern als Frida Gronova bei Ullstein. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Haben die dir gesagt, sie müssen jetzt ein bisschen skandinavischer klingen, damit sie hier in Skandinavien-Krimi veröffentlichen dürfen?
Ja, ich hatte, irgendwann hatte ich einen Agenten. Das ist natürlich ein total schöner Erfolg, weil der die Füße natürlich nochmal in ganz anderen Häusern drin hat. Und der hatte mit mir überlegt, also nicht mehr regional, ne, wir wollen ein bisschen größer werden. Und da ich mich eben in Dänemark gut auskenne seit der Kindheit, in diesem Ort Marielist, habe ich dann so ein Exposé, sowas fertig geschrieben, ein paar Seiten, 60 Seiten und damit ist er dann hausieren gegangen. Und als dann Ullstein ziemlich schnell zugegriffen hat, hatten die sehr klar, dass der Name mit dem Schulze und so wirklich deutlich zu westfälisch ist. Das passte zu den Regionalkrimis. Und ich glaube, dass der Verlag, der Größere, sich auch diesbezüglich ein bisschen davon entfernen wollte. Also wir machen keine Regionalkrimis, das ist jetzt nochmal ein anderer Part dieser Autorin. Und deswegen war diese Namensänderung von denen schon dringend empfohlen.
Ist das für dich jetzt was anderes, wenn du nicht mehr in deiner westfälischen Heimat schreibst, sondern in Dänemark, wo du dich vielleicht auch gut auskennst, aber was nur dein Urlaubsort ist? Und dann noch bei einem großen Verlag, der vielleicht auch noch einen anderen Druck macht?
Nee, kann ich nicht sagen. Also ich empfinde den Druck dieses Verlags auch nicht als besonders groß, sondern die Zusammenarbeit ist eher großartig. Ja, sehr zuvorkommend, auch sehr rücksichtsvoll. Die haben das eben auch im Blick, ne, mit der Zeit. Und ich merke eher umgekehrt, dass ich mich in Dänemark tatsächlich wieder neu wohlfühle. Ich hatte ein paar Jahre Dänemark aus den Augen verloren. Dann bin ich zu Recherchezwecken wieder an diesen Ort gefahren, in dem ich schon als Dreijährige war und ich empfinde da gerade so ein richtiges Heimaterleben. Also ich, einmal im Jahr war so üblich, mittlerweile sind wir bei 2-3 Mal im Jahr mal eben rüberfahren.
Ja, ich habe das heute auf deiner Facebook-Seite gesehen, dass dann irgendwie mal, ach ja, Recherchereise ist ja auch schön, wenn man dann immer, du, ich muss jetzt leider wieder nach Dänemark, ne?
Ganz, ganz genau. Also ich bewundere meinen Mann, der das irgendwie so mitmacht und manchmal jammervoll sagte, ah, Süden wäre auch mal schön. Aber zum Glück fühlt er sich da auch mittlerweile ganz wohl. Und mit dem Wetter muss man sich eben so ein bisschen, die Häuser haben alle Kamin und Sauna, ne? Da muss man sich arrangieren. Aber die Dänen sind total klasse und es ist wirklich auch ein Wohlfühlort da.
Aber wenn es jetzt ein Wohlfühlort ist, warum dann Mord? Also warum muss es dann immer Krimi sein?
Wenn ich jetzt sage, dass ich mich bei Mord und Totschlag besonders wohlfühle, dann kommt das vielleicht schräg rüber, aber es geht in die Richtung. Ich treffe natürlich in meinem Job als Kunsttherapeutin, Pädagogin in der Psychiatrie auch skurrile Personen. An meinem Tisch sitzen da morgens locker 20 Jahre Knasterfahrung. Die erzählen natürlich Geschichten, die haben Sachen erlebt, die haben auch Sachen getan, die nicht unbedingt ja, Wohnzimmer-like sind, aber die man aus den Lebensgeschichten heraus manchmal sogar nachvollziehen kann. Und wenn ich mal versuche, einen Liebesroman zu schreiben, ich habe das tatsächlich mal probiert, nach 5 Seiten liegt da ein Toter. Ich kann das überhaupt nicht verhindern. Also ich glaube, da ich selber auch sehr gerne Krimis lese, ja, schreibe ich die auch besonders gerne. Ich liebe dieses Miträtseln. Was ich nicht mag, ist, wenn es sehr brutal oder sehr blutig zugeht.
Ich wollte gerade sagen, die Claudia Hellmann, die Buchhändlerin, die ich das letzte Mal besucht habe im Podcast, die hatte ja auch ein Buch von dir vorgestellt und hat das bezeichnet als Cozy Crimes. Mhm. Also nicht zu splatterig, nicht zu leichig, sondern Mord ermitteln.
Ja, genau. Und die Figuren sind wichtig. Die Beziehungen unter den Figuren sind wichtig. Der Ort ist wichtig. Das ist mir schon wichtig. Ich gucke auch keine total blutigen Sachen und schon gar nichts mit Kindern oder so. Das, wenn man selber Kinder hat, das geht irgendwie nicht.
Und wie ist es jetzt? Also ich habe auf deiner Website gesehen, der erste Dänemark-Krimi ist veröffentlicht und dann steht da, der zweite folgt in Kürze. Hat Ulstein dann sofort gesagt, ja, da machen wir mal eine Serie draus?
Ja, letztes Jahr waren die noch ein bisschen, da mussten natürlich erstmal gucken, wie das anläuft. Dann war aber klar, dann haben die letztes Jahr ziemlich zügig den zweiten bestellt. Und jetzt haben die am Anfang des Jahres zu unserer Freude gesagt, das Ding geht in Serie. Und ja, reden für einen dritten, vierten und so weiter. Also einen dritten haben sie jetzt auch gekauft, da ist der Vertrag schon aufgesetzt. Insofern muss ich da jetzt ein bisschen schreiben. Aber der zweite kommt ja jetzt erst im Frühjahr nächsten Jahres. Der liegt bereits fertig da. Den dritten habe ich angefangen. Ich habe also da jetzt nicht so großen Zeitdruck, dass ich jetzt nicht, ja, weiß ich nicht, ne, nicht in Urlaub fahren könnte.
Also du hast keine Angst vor leeren Seiten?
Nein, bislang noch nicht. Vielleicht kommt das noch, aber eigentlich habe ich das nicht.
Ist das für dich so rückblickend, wenn du sagst, damals war das ein Unfall, du warst an den Rollstuhl gefesselt, konntest dich nicht bewegen, dass das so eine Art Fügung war, dass du Schriftsteller werden solltest?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich war im Rollstuhl, weil einfach die ganze linke Seite kaputt war, nicht weil ich querschnittsgelähmt war oder so. Ich konnte mich schon ein bisschen bewegen, ich war auch sehr aktiv, aber ich hatte, ich glaube, in dem Moment den Mut und die Zeit, mit so einem Roman anzufangen. Also das mit dem Schreiben hatte ich vorher klar. Ich hatte ja ich hatte ein Fernstudium angefangen, ich hatte eine Kurzgeschichte mal veröffentlicht. Also da lief das eigentlich schon. Ich glaube, dieser Unfall war einfach nur so der Punkt, wo ich den ersten Satz geschrieben habe und mich entschieden habe, jetzt wird's ein Roman.
Ich glaube, das war bei Astrid Lindgren ähnlich. Die hatte auch das Bein gebrochen und hat dann die Geschichte von Pippi Langstrumpf, die sie ihrer Tochter Emma erzählt hat, aufgeschrieben und schwupps.
Das ist eine super Vorlage.
Ich glaube, man sollte sich öfter mal die Beine brechen.
Ja, man sollte vor allem die Katastrophen im Leben nicht immer zu Niederlagen machen, sondern eher in was Positives umwandeln. Und ich denke bei ganz vielen Dingen auch, Mensch, das erzählst du in ein paar Monaten, erzählst du das als Anekdote, das ist alles gar nicht so schlimm.
Glaubst du denn, dass sich bei dir irgendwann der Schwerpunkt nochmal ändern wird, dass das Schreiben ein Hauptjob wird? Oder ist das für dich auch gerade was Wichtiges, dass du nebenbei noch deinen Job als Pädagogin hast?
Nein, also ich würde mir das wünschen, dass das nochmal sich von der Zeit mehr verändert. Momentan habe ich den Eindruck, dass es mehr in Richtung Schreiben geht. Also ich habe in der Klinik, wie gesagt, auch schon mal reduziert die Stunden und würde mir viel mehr Zeit noch fürs Schreiben wünschen. Ich glaube, es ist eher noch so eine Hemmschwelle, dass man ja nicht wirklich weiß, geht der Erfolg weiter. Und für mich ist auch immer eine Hemmschwelle, ja, wirklich zu sagen, ach, ich komme jetzt nicht mehr oder ich lasse jetzt die Hospizarbeit sein oder so. Ich finde das ganz schwierig, etwas so endgültig zu beenden. Das muss ich vielleicht auch noch lernen.
Wann reist du das nächste Mal nach Dänemark?
Heute in 2 Wochen bin ich schon da.
So, dann kann es ja bald weitergehen. Ich danke dir für das Interview und wünsche dir weiterhin den Flow.
Dankeschön.